Wer die Kunstcouch mal live erleben möchte, hat dazu die einmalige Gelegenheit,
am 11. Dezember in die Schauburg in Karlsruhe zu kommen. Da bin ich, Jacqueline Scheiber, gemeinsam mit Lara Ermer auf der Bühne. Lara Ermer ist Psychologie-Enthusiastin und Comedian. Sie hat auch ein Buch geschrieben. Und ich freue mich auf einen, ich glaube, sehr launigen und intensiven Abend mit euch Zuhörerinnen und Zuhörern der Kunstcouch und denen, die es noch werden wollen.
Alle näheren Informationen hierzu findet ihr in den Shownotes sowie auf den Social-Media-Kanälen der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
Die Kunstcouch. Was die Kunst in uns bewegt. Ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit dem Psychologen Can Isiapar und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren.
Herzlich willkommen zur Kunstcouch, ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Ich bin heute mit Jacqueline Scheiber, Autorin, studierte Sozialarbeiterin und Content-Creatorin aus Wien.
Hallo Can, vor mir sitzt Can Isiapar, Psychologe, Dozent und Content-Creator aus Frankfurt. Und wie gewohnt finden wir uns einmal im Monat auf der Kunstcouch nieder.
Wie gewohnt. Und heute haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema, was eigentlich, solange es Menschen gibt, schon immer aktuell war. Heute widmen wir uns dem Thema Wut.
Wann warst du zum letzten Mal wütend?
Wollte ich gerade das gleiche fragen, tatsächlich. Ich glaube, vor ein paar Tagen beim Autofahren.
Ah ja, das ist auch ein guter Katalysator für Wut, oder? Auto zu fahren.
Ja, ist auf jeden Fall auch ein großes Gesundheitsrisiko, welches mit Wut verbunden ist wahrscheinlich, ja.
Die einzige Möglichkeit, wo ich meiner Wut freien Lauf lassen kann, ist auch, wenn ich am Rad sitze.
Ah, ja. Also wenn du wirklich selbst Rad fährst,
ja,
meinst
ja,
du?
Da werde ich immer zu einer anderen Person.
Hm, ja, später werden wir uns auch dieser Frage widmen, ob denn jetzt körperliche Betätigung eigentlich dazu genutzt werden kann, Wut zu verarbeiten oder nicht. Aber widmen wir uns doch erstmal der Frage an sich, was ist denn eigentlich Wut? Wut ist eine gar allzu menschliche Emotion, die es gibt, solange es schon Menschen gibt und vielleicht sogar länger. Der Psychologe Paul Ekman hat 6 menschliche Basisemotionen definiert. Das wären die Freude, die Traurigkeit, Angst, Ekel, Überraschung und tatsächlich auch die Wut. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, aber Wut, das ist ja eigentlich immer eine Sache, die uns ja immer zum Nachteil ist, die immer mit Gewalt oder mit eher negativen Emotionen und einer vielleicht eher unangepassten Reaktion im Alltag verbunden ist. Das kann man eigentlich so an der Stelle nicht sagen. Wut ist eine Sache, die Menschen einfach angeboren ist. Also sprich, es ist ja, wie schon erwähnt, eine Basisemotion. Und das heißt, dass wir Wut nicht erlernen müssen. Also sprich, wir werden mit der Fähigkeit, wütend zu sein, geboren. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber es gibt ja durchaus Situationen, in denen es sehr, 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 sehr angemessen ist, Wut zu zeigen. Das ist zum Beispiel, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Wenn sich Menschen ungerecht behandelt fühlen, merken sie, dass etwas einfach aus dem Gleichgewicht ist, dass etwas nicht im Lot ist, dass da etwas nicht stimmt. Und da ist Wut ganz oft eine sehr naheliegende Reaktion auf diesen jeweiligen Umstand. Oder wenn man sich machtlos oder gar bedroht fühlt, gerade halt in einer Bedrohungssituation, muss man eigentlich sagen, dass Wut zu zeigen eigentlich einen auch quasi fast das Leben retten kann. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum sich Wut evolutionär auch durchgesetzt hat. Eben wahrscheinlich auch, um unter anderem auch auf solche Situationen reagieren zu können. Und auch wenn wir uns zum Beispiel gehindert fühlen, unsere Ziele zu erreichen, kann es durchaus sein, dass wir auch da Wut zeigen. Wie sich die Wut da zeigt, sei jetzt natürlich erstmal dahingestellt, ob das immer angemessen ist oder nicht. Aber auch das kann zum Beispiel ein Umstand sein, in dem wir Wut zeigen. Oder wenn wir uns in irgendeiner Art und Weise ungerecht behandelt fühlen. Und da kennen wir das wahrscheinlich alle nur allzu gut, dass wir dann auch so eine gewisse Wut in uns entwickeln, wenn wir merken, dass wir nicht gerecht behandelt werden. Und wir werden auch im Rahmen dieser Podcast-Folge auch über das Thema Wut und Protest, Wut und gesellschaftliche Bewegungen sprechen. Und hier geht es ja auch im Rahmen dessen auch um Gerechtigkeit, um Respekt, um Gleichberechtigung etc. welche Rolle Wut in solch einer Bewegung spielen kann.
Ich glaube, es lässt sich zusammenfassen, dass Wut eine Emotion ist, die uns in erster Linie etwas anzeigt. Also wenn wir in irgendeiner Form auch eine Grenzüberschreitung erleben, dann ist Wut ja nicht was Schlechtes, sondern auch einfach mal ein Hinweis darauf, dass da was passiert, was vielleicht ungewöhnlich ist oder was uns auch mit etwas konfrontiert, worauf wir achten sollten oder was wir unsere Aufmerksamkeit schenken sollten. Ich fand es ganz spannend, als ich geschaut habe, dass da ja körperlich auch voll viel passiert. Also man weiß, dass die Herzfrequenz erhöht ist, dass Adrenalin ausgeschüttet wird, ist evolutionär auch natürlich ein Marker dafür, dass da dieser Kampf- oder Fluchtmodus entwickelt wird und wir in der Situation besonders unsere Sinne schärfen müssen, um entscheiden zu können in Millisekunden, was passiert. Was wir, glaube ich, verlernt haben, ist die Tatsache, nicht sofort in dem Moment impulsiv zu reagieren, sondern auch zu schauen, okay, vielleicht ist unser Leben in den allermeisten Fällen nicht bedroht, wenn wir Wut empfinden. Und deswegen müssen wir als Gesellschaft auch mehr und mehr darauf trainieren, dass wir diese Wut sehen, annehmen und dann schauen, was machen wir damit. Manchmal ist es wahrscheinlich gut, dementsprechend zu reagieren, auch einen Wutausbruch zu haben. Manchmal wird es wichtig sein, dass man die Wut kontrolliert und in einer anderen Form kanalisiert.
Absolut. Also wir müssen uns das ja auch so vorstellen. Wir haben ja auch jetzt gerade über den evolutionären Background, also die Entwicklung der Wut im Laufe der menschlichen oder sogar vormenschlichen Geschichte ja auch gesprochen. Diese Basisemotionen sind ja Dinge, die sich über einen vormodernen Zeitraum eigentlich auch entwickelt haben. In Gesellschaften und in Umgebungen, die völlig anders waren als die, in denen wir heute leben, die eine völlig andere Lebensrealität eigentlich auch hatten, die ja eine viel lebensfeindlichere Realität eigentlich auch hatten, seien wir doch mal ehrlich, wie es ist so. Und dementsprechend liegt die Kunst, wie du es auch schon gesagt hast, eigentlich daran, diese doch sehr archaischen, und ich meine archaisch jetzt nicht in einem pejorativen Kontext, archaisch ist erstmal eigentlich nur althergebracht, in so einem archaischen Kontext quasi vererbten Emotionen in die moderne Welt einzuführen und den Umgang damit in solch einer modernen Zeit zu finden.
Es ist in erster Linie ja auch einfach nur ein Bedürfnis nach Schutz. Also wenn ich wütend reagiere, dann reagiere ich wütend, weil ich eigentlich mir wünsche, dass ich behütet bin, dass ich geschützt bin, dass andere Menschen, Tiere, Wesen meine Grenzen respektieren. Und in dem Moment, wo ich wütend werde, ist ja eigentlich etwas passiert, das mich bedroht oder meine Grenzen verletzt oder mich vor den Kopf stößt. Und ich finde, das ist so ein sanfter Blick darauf, zu sagen, jemand, der wütend ist, wünscht sich in erster Linie ja eigentlich nur Schutz.
Eben. Es dient tatsächlich zum Erhalt unserer selbst. Es dreht sich hierbei tatsächlich eher um den Schutz unserer eigenen Person, unseres eigenen Lebens, unserer eigenen Unversehrtheit.
Und diese Wut kann natürlich auch viel helfen. Also ich finde, in meinem Bild, wenn ich mir so Wut auch sehr metaphorisch vorstelle, das kann voll viel in Bewegung setzen. Das setzt total viel Energie frei. Wir haben natürlich auch diesen körperlichen Erregungszustand und da passiert total viel mit uns. Und so in der Vorstellung denke ich mir auch, Wut ist etwas, das Veränderung herbeiführen kann. Im Gegensatz zum Beispiel zu Trauer, wo beide Emotionen womöglich auch aus so einem tiefen Einschnitt heraus entstehen, nämlich irgendwie eine Kränkung oder auch eben eine Grenzverletzung. Und Wut hilft aber dabei, schneller ins Tun zu kommen und schneller Veränderungen herbeizuführen, wohingegen Trauer eher lähmend wirken kann und eher dazu beiträgt, dass man Dinge verarbeitet oder sich genauer anschaut.
Definitiv. Ich denke tatsächlich, der Vergleich zwischen Wut und Trauer ist auch wirklich ein super Vergleich so. Und das ist ja auch das Interessante an der Wut. Die Wut ist mit Schnelligkeit, mit Geschwindigkeit, mit Dynamik assoziiert. Also das merkt man ja auch einfach schon daran, welche physiologischen Vorgänge in diesen Momenten im Körper eigentlich vonstatten gehen. Und Wut kann jetzt nicht nur im persönlichen Kontext, sondern auch im gesellschaftlichen Kontext deswegen auch zu vielen verschiedenen gesellschaftlichen Veränderungen führen. Zum Beispiel sind viele Protestbewegungen der Vergangenheit wirklich aus einem Gefühl der Wut entstanden. Und ich habe mir bei der Vorbereitung dieser Folge folgenden Gedanken gemacht. Wut ist ja als Emotion, als Gefühl, als Erleben, was wir so haben, ja auch sehr kurzfristig. Und leider muss man eigentlich auch sagen, viele der Protestbewegungen der letzten Jahrzehnte waren in ihrer Natur oft auch sehr kurzfristig. Jetzt könnte man so die Frage stellen, und mich würde auch wirklich interessieren, was du dazu zu sagen hast, beziehungsweise was du darüber denkst, Jacqueline. Denkst du, der Umstand, dass Wut so eine kurzfristige emotionale Reaktion ist, könnte einen Beitrag dazu geleistet haben, dass die meisten, sagen wir mal, Bewegungen, die auch durch Wut entstanden sind auf einen bestimmten Umstand, auch so schnell wieder abgeflaut sind, als dann die Wut vielleicht nachgelassen hat? Was denkst du darüber?
Ich kann mir vorstellen, dass ein Teil dazu beiträgt, wie halt auch dieser Katalysator, der Dinge vorantreibt, wie die Dauer davon ist. Ich glaube aber auch, dass vieles sich ein bisschen zerläuft oder auch offene Enden hinterlässt, weil so viel gleichzeitig passiert und weil so viele unterschiedliche Problemlagen in unserer Welt aufflammen. Und ich weiß nur als selber eine Person, die sich mit dem Weltgeschehen auseinandersetzt, und ich würde mich als politisch interessiert und auch aktiv bezeichnen, aber selbst ich bin einfach oft überfordert, an welcher, ich möchte jetzt nicht so Kriegssprech verwenden, aber in dem Sinne ist es tatsächlich, an welcher Front ich kämpfen möchte und auch an welchen Dingen und Missständen ich mich beteilige. Also man kommt dann eher vielleicht auch in so eine Ohnmachtsposition, weil man so viele Dinge empathisch mitempfinden kann.
Interessante Herangehensweise. So habe ich das tatsächlich noch nicht gesehen. Das ist eigentlich, sagen wir mal, ich will jetzt auch keinen Kriegssprech verwenden, aber so viele verschiedene Fronten einfach gibt, dass man teilweise gar nicht weiß, wohin man seine Energie quasi kanalisieren muss.
Und so eine Zerrissenheit auch fühlt. Und wenn wir schon bei so sehr bildhaften Vorstellungen sind, zerrissen sein und die unterschiedlichen Positionen, würde ich vielleicht schon mal den Blick auf unser erstes Bild wenden. In deiner Vorstellung, wie schaut denn Wut aus, würdest du sagen?
Also als Mensch personalisiert ist Wut für mich jemand mit einem sehr, sehr wutverzerrtem Gesicht, also sehr, sehr strengen Zügen. Und für mich würde ich sagen, die personifizierte Wut ist definitiv männlich. Ja, steht quasi wirklich unter Strom.
Aber wie schaut die Person aus? Oder kann ja auch eine abstrakte Darstellung sein.
Sie ist jung. Für mich ist das eine junge Person mit herabstehenden Haaren. Ja, das ist so das, was ich mir bisher vorstellen kann. Jung, heraufstehende Haare, steht unter Strom und ist angespannt körperlich.
Und findest du, dass du das in unserem heutigen Kunstwerk von Otto Dix, den 7 Todsünden, wiederfindest?
In der Darstellung der 7 Todsünden von Otto Dix wird die Wut ein bisschen anders dargestellt, als ich sie mir vorstelle. Tatsächlich ist die Wut auf dem Bild dargestellt als eine sehr, sehr haarige Person mit eher tierischen Gesichtszügen. Ich finde es auch interessant, dass Otto Dix die Wut mit tierischen Gesichtszügen gemalt hat. Das ist von den anderen Todsünden, die ja andere Eigenschaften repräsentieren sollen, die sind alle als quasi
eher menschliche Wesen dargestellt, ja. Gell? Und die Wut ist das einzige kleine Monster.
Genau.
Ich meine, bei Otto Dix muss man sagen, kleiner Disclaimer, es ist sozusagen der Zorn, aber wir setzen jetzt in unserer Folge den Zorn mit der Wut gleich.
Es ist ja auch relativ naheliegend.
Ja.
Die Zorn oder der Wut oder die Wut ist mit tatsächlich eher tierischen Gesichtszügen dargestellt, mit Hörnern. Aber auch das einzig Menschliche daran ist eigentlich dieser Dolch, den er in der Hand trägt. Was ich auch sehr spannend finde.
Ja, wir sehen irgendwie alle Todsünden hintereinander gereiht, beziehungsweise bilden die so eine Gruppierung. Und ich stelle mir vor, dass die auf die Menschheit zulaufen und uns irgendwie alle vereinen und sich die Menschen schnappen und ihnen in den Nacken setzen. Man sieht halt total absurde, abstrahierte Bilder von auch so einem maskierten Skelett und einer alten Frau, und darauf reitet irgendwie auch noch so ein kleines böses Kind. Also man kann insgesamt sagen, finde ich, dass die Todsünden richtig schier sind und dass die Wut darin ein bisschen so das ekelhafte, gemeine Monsterchen ist.
In Otto Dix Gemälde Die 7 Todsünden nimmt die Emotion Zorn die Gestalt eines tierisch-menschlichen Mischwesens an. Bedrohlich hält das haarige Ungeheuer mit Fangzähnen und Hörnern einen Dolch in der Hand. Mit animalischer Kraft und menschlichen Waffen macht es sich zum Angriff bereit. Neben dem Zorn finden in Otto Dix Gemälde auch die anderen von der römisch-katholischen Kirche geprägten Todsünden ihren Platz. Der Geiz ist eine dürre Hexe, auf deren Rücken der Neid als kleines Kind mit einem später hinzugefügten Hitlerbart sitzt. Daneben bäumt sich ein maskiertes Skelett auf, das die Trägheit symbolisieren soll. Die Wollust wird durch eine stark abwertend und sexualisierte Frau mit geöffnetem Kleid verkörpert. Die dahinterstehende Völlerei ist ein verkleidetes Kind mit Würstchen und Brezeln. Und dem Hochmut verleiht der Künstler im wahrsten Sinne des Wortes ein Arschgesicht. Das Gemälde stellt einen Höhepunkt im Schaffen von Otto Dix und in der Malerei des 20. Jahrhunderts dar. Seine Motive geben einen schonungslosen Blick auf die Gesellschaft frei. Otto Dix verstand sich selbst zwar als politische Person, wollte die Interpretation seiner Darstellungen allerdings dem Publikum überlassen. So sahen viele Menschen in dem Gemälde der Kunsthalle Karlsruhe eine Warnung vor dem drohenden politischen Unheil seiner Zeit. Otto Dix entwickelte das Gemälde 1933 nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten und drückte damit auch seine eigene Fassungslosigkeit aus. Aber auch in einem zeitlosen Sinne bringt das Bild die menschlichen Laster ungeschönt zur Anschauung. Dabei steht vor allem der Zorn in Kontrast zu den anderen Sünden. Sie alle tragen menschliche Züge, während der Zorn ein kleines, angriffslustiges Ungeheuer verkörpert, das wohl jeder und jedem innewohnt.
Da könnte man natürlich anhand dessen auch über die gesellschaftliche Dimension von Wut auch sprechen, inwiefern es akzeptiert ist oder auch nicht akzeptiert ist als quasi negative, destruktive Emotion in der Gesellschaft. Weil man muss ja zum Beispiel auch anmerken, dass es so eine gewisse doch kulturelle Tendenz gibt, Wut als ein Zeichen von Schwäche und mangelnder Selbstkontrolle zu sehen. Und wenn jemand gerade in einem professionellen, in einem beruflichen Kontext Wut zeigen würde, das würde man doch eher als unprofessionell und als unreif wahrnehmen.
Wobei es auch einen großen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen.
Ja, es gibt definitiv diesen Unterschied in der Wut zwischen Männern und Frauen. Das ist nämlich bei Männern eher akzeptierter ist, Wut zu zeigen, als es bei Frauen der Fall ist.
Klar, Männer neigen eher dazu, einen direkten äußeren Ausdruck von Wut nachzugehen. Das heißt, er kommt öfter zu Konfrontationen, zu lautstarkem Verhalten oder sogar körperlicher Aggression. Wir wissen natürlich auch, dass Männer gewalttätiger sind als Frauen. Da könnt ihr mehr dazu hören in unserer Folge über Gewalt. Und auf der anderen Seite sind Frauen dazu angehalten, eher harmonieorientiert zu agieren und Konflikte zu vermeiden, was dazu führt, dass Frauen ihre Wut, die sie auch haben, indirekter ausdrücken, zum Beispiel durch passiv-aggressives Verhalten oder durch Rückzug. Das heißt, Wut kann sich natürlich auch gegen eine selbst richten. Und wenn wir jetzt bei dieser Beobachtung bleiben, ist es nicht nur die Sozialisation, sondern man kann sich auch die hormonellen Faktoren zwischen Männern und Frauen anschauen und dann weiß man, dass bei Männern Testosteron in einem höheren Maß vorhanden ist. Das heißt, das wird manchmal auch mit Aggressivität oder einer niedrigeren Reizschwelle in Verbindung gebracht, wobei man sagen kann, jeder Mann kann Herr seiner Hormone werden. Also Hormone sind keine Ausrede dafür, wie man sich verhält. Aber es ist natürlich von der Anlage her schon mal leichter, da in einen Rage-Modus zu kommen. Bei Frauen kann man sich natürlich auch die Periode anschauen, beziehungsweise den Menstruationszyklus. Und der hat durchaus auch Einfluss auf die Reizbarkeit und das Stressempfinden. Ich habe es ganz spannend gefunden, auch wieder kürzlich darüber im Bekanntenkreis darüber gesprochen zu haben, wie wenig wir Frauen und wie lange wir wenig über unseren Menstruationszyklus wissen und welchen Einfluss der auch auf unser Verhalten hat, beziehungsweise auch zu merken, okay, es ist gerade ein Zeitraum in meinem Zyklus, wo ich reizbarer bin, wo ich stressempfindlicher bin, wo ich weniger aushalte und dann auch eben, wenn es möglich ist, das im professionellen Kontext abzustimmen. Frauen vor allem, wir haben das vorher im professionellen Kontext besprochen, also ich habe unzählige cholerische Chefs in meinem Leben erlebt. Ich habe sehr früh zu arbeiten begonnen und habe wirklich auch ein paar Jobs gemacht. Und das war ganz normal, dass der Chef irgendwie herumgebrüllt hat, wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat. Das hat auch niemanden gewundert. Ich glaube, es ist auch heutzutage noch eine Realität, die vorkommt und die noch auf viel zu wenig Empörung schlägt. Und bei Frauen, wenn die herumbrüllen würden, dann hören wir auch gerne den Freudschen geprägten Begriff der Hysterie.
Hysterie.
Und das ist natürlich ein sehr misogyner Begriff, also ein frauenfeindlicher Begriff, weil wir aus derselben Ausgangsemotion heraus, ja, ich würde mir wünschen, dass mehr Frauen auch herumbrüllen dürfen, aber insgesamt würde ich mir wünschen, dass wir alle lernen, mit Wut umzugehen.
Genau, das würde ich mir auch wünschen, denn tatsächlich ist es auch so, auch wenn wir über Wut als eine normale Emotion sprechen, kann es ja durchaus auch sein, dass es nicht immer der richtige Zeitpunkt ist, Wut zu zeigen. Es gibt nun mal wirklich Kontexte, in denen es uns auch eher schaden kann, Wut zu zeigen. Das kann auch wieder bereits erwähnte berufliche Kontext sein, weil seien wir mal ehrlich, viele Menschen meinen es nicht gut mit uns. Viele Menschen, wenn sie in uns mit irgendetwas Wut oder andere extreme Emotionen wirklich triggern wollen, ist ihr Ziel tatsächlich, uns aus unserer Fasson zu bringen. Und da muss man ein bisschen auch in sich selbst gehen, seine eigenen Emotionen auch wirklich bewusst und achtsam, ich bringe jetzt einfach mal den Achtsamkeitsbegriff rein, achtsam wahrnehmen und auch ein wenig Kontrolle ausüben. Ich bin ein großer Fan zu sagen, dass man seine Emotionen doch bis zu einem gewissen Grad kontrollieren soll. Seine Emotionen zu kontrollieren heißt für mich persönlich zumindest nicht, diese zu negieren. Ganz im Gegenteil sogar. Das heißt, diese Emotionen wahrzunehmen, diese quasi mit seinen Gedanken zu sezieren quasi, diesen einen Sinn zu geben, diesen einen gewissen Ursprung attestieren zu können und dann zu sagen, okay, ich fühle jetzt so und so, weil dies und das passiert ist und dementsprechend reagiere ich jetzt gerade so. Es wäre besser, wenn ich jetzt so oder dieses Verhalten zeigen würde.
Und im Umkehrschluss ist es natürlich auch viel gefährdender für Personen, die ihre Wut nicht annehmen, sehen und auch verarbeiten können, die sind anfälliger für Formen von psychischen Erkrankungen wie Angst oder Depression. Also es hat gesundheitliche Folgen, wenn man seiner Wut nicht begegnet.
Also es gibt durchaus auch Studien, die in eine gewisse Richtung deuten, dass Menschen, die öfter an Wut leiden, sagen wir jetzt einfach mal das Wort leiden, Tür und Tor öffnen können für verschiedene Erkrankungen, seien dies jetzt nur rein körperliche oder auch psychische Erkrankungen. Und darüber muss man, glaube ich, auch mal sprechen.
Jetzt kennt man es ja vielleicht auch, vor allem wir nehmen hier, wie ihr wisst, in Berlin auf und dann fährt man ganz unschuldig mit irgendeiner U-Bahn und dann läuft eine Person durch den Waggon und schreit herum oder, also natürlich können wir es mit jeder Großstadt austauschen. Es gibt überall Menschen, die sozial ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Aber was glaubst du, wird passieren mit den allermeisten Menschen, die in diesem Waggon sitzen?
Ich denke, die allermeisten Menschen, die in diesen Wagen sitzen, werden wohl wahrscheinlich nichts tun.
Und starren.
Und starren.
Und warum finden wir das eigentlich so faszinierend und ich würde fast sagen geil, wenn irgendwie so eine heftige Emotion vor unseren Augen sich entlädt?
Ich denke, in diesen Momenten geht sehr viel in den Menschen vor und Schaulustigkeit könnte mitunter auch eines der Dinge sein, welches in den Leuten vorgeht, die solch eine Szene in so einem U-Bahn-Waggon wahrnehmen.
Also ich muss ja zugeben, dass ich manchmal die Menschen in dem U-Bahn-Waggon beneide, wenn die so herumschreien, weil ich hätte auch ab und zu Lust, so auszubrechen aus den Konventionen. Und ich sitze dann zwar auch da und starr die an. Also ich starr die nicht an und denke mir so, du armer Mensch oder was ist mit dir falsch, sondern manchmal denke ich mir, ich will mich dazustellen und mitschreien.
Oh, irgendwie fühle ich das sehr. Aber es ist tatsächlich eher anzunehmen, dass es bei den meisten eher so ein bisschen schaulustiges Verhalten ist. Aber vielleicht beneiden ja manche diese Provokation trotz dessen. Ein sehr provokantes Bild, und das ist das nächste Bild, was uns gerade auch vorliegt, ist das Bild Fixe Ideen von Georg Baselitz aus dem Jahr 1964.
Ja, und Georg Baselitz ist auf jeden Fall ein Mensch, der provoziert und der auch die Bandbreite der Möglichkeiten nutzt, seine Wut kundzutun. Wir haben ein Bild da, das so ein bisschen auch natürlich den christlichen Glauben ins Lächerliche zieht. Wir sehen ein Kreuz, körperähnliche Striche, drei Köpfe. Wir sehen auch ein Phallus-Symbol und einen Busen, einen weiblichen. Und ich kann auch einen Bauchnabel sehen.
Ist das so ein Tierschwanz, was da runter
hängt? Nein, das ist ein Penis.
Das ist, oh, okay, also, okay.
Das ist eindeutig ein
interesting,
Penis.
Interesting. Und wie schon erwähnt, das Bild ist aus dem Jahr 1964 und in den 60er Jahren gab es ja so die, ja, wahrscheinlich so die erste Krise, einer der ersten Krisen zumindest hinsichtlich Mitgliedschaften in der Kirche. Das war eine Zeit, in der sehr viele Menschen aus der Kirche ausgetreten sind und dementsprechend war dieses Bild sicherlich, also wir wissen, dass dieses Bild damals sehr kontrovers diskutiert wurde.
Deformierte Körperteile und eine stark entfremdete christliche Symbolik. Das Werk Fixe Ideen von Georg Baselitz ist eine Kreuzigungsdarstellung, die bei vielen Betrachtenden Irritation und Empörung auslöst. Auf einem hellrosa Hintergrund formt sich ein Kreuz aus menschlichen Gliedmaßen. Zwei ausgestreckte Arme bilden dabei die Horizontale und halten jeweils einen Kopf in ihrer Hand. Die Vertikale des Kreuzes bildet ein einbeiniges, menschlich anmutendes Wesen, das sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsmerkmale trägt. Baselitz schuf das Werk 1964 in der Zeit des Kalten Krieges. Der 1938 geborene Künstler erlebte die Schrecken des Zweiten Weltkrieges und die zerrüttende Nachkriegszeit in der DDR. Das Erlebte prägte ihn und er passte nicht in das Ideal der sozialistischen Gesellschaft. Die daraus entstandene Wut spiegelt sich auch in Baselitz' Arbeiten wider. Er fühlte sich in seinen Möglichkeiten begrenzt und passte sich nicht an, sodass er sogar von der Kunsthochschule in Ostberlin flog und später sein Studium im Westen fortsetzte. Dies hatte auch zur Folge, dass Baselitz' Werke zunächst wenig Beachtung fanden, denn in den 60er Jahren waren in Westdeutschland vor allem abstrakte Werke in Mode. Darstellungen von Menschen, Lebewesen oder Gegenständen, wie sie Baselitz malte, waren nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund des erlebten Grauens aus der Kunst quasi verbannt worden. Aus dieser Frustration heraus verfasste er gemeinsam mit seinem Künstlerkollegen Eugen Schönebeck eine wütende Streitschrift. Im sogenannten Pandemonischen Manifest sprechen sich die beiden Künstler dafür aus, dass das Hässliche, das Obszöne und Blasphemische im Zentrum ihrer Malerei steht. Als eine Art Werbekampagne verteilen die beiden Künstler das Manifest und organisierten eine eigene Ausstellung in Berlin. Das Gemälde Fixe Ideen aus der Sammlung der Kunsthalle Karlsruhe bildet den Abschluss der daraus hervorgegangenen Gruppe der pandemonischen Bilder von Baselitz. Mit dieser Serie erregte der Künstler großes Aufsehen in der Öffentlichkeit. Zwei der pandemonischen Bilder wurden 1963 sogar von der Staatsanwaltschaft als zu obszön beschlagnahmt. Diese Aktion machte Baselitz schlagartig bekannt. Der deutsch-österreichische Maler, Bildhauer und Grafiker Baselitz feierte internationale Erfolge und polarisiert mit seinen Meinungsäußerungen bis heute.
Ich finde, die Gesichter schauen einem ja auch irgendwie sehr verzweifelt entgegen. Und ehrlich gesagt hat sich bei mir auch ein bisschen Verzweiflung breit gemacht, als ich mich mit Baselitz in der Vorbereitung auseinandergesetzt habe. Es gibt sehr viele Kontroversen zu diesem Künstler, muss man sagen. Er ist schon bekannt dafür, dass er mit Wut und Wucht gemalt hat, dass er seine eigenen Befindlichkeiten und Frustrationen darin verarbeitet hat. Gleichzeitig muss man aber auch zum Kontext geben, dass er mit seinen persönlichen Meinungen sehr polarisiert. Also er hat sich in den letzten Jahren auch immer wieder zu Themen geäußert, wo man zumindest mit meiner politischen und menschlichen Haltung sehr kritisch gegenüberstehen kann. Und das wirft schon auch die Frage auf, was darf Kunst an Provokation und kann man den Künstler von der Kunst trennen? Ich weiß nicht, hast du da eine Idee dazu? Auch wenn wir uns den Wasilitz da anschauen, der ist natürlich auch ein bedeutender Künstler seiner Zeit, ein Abbild der Bewegungen, die in dieser Zeit stattgefunden haben. Gleichzeitig, ja, darf er das?
Ist das jetzt die große Frage, ob man den Künstler von der Kunst trennen kann? Ich denke, die Antwort auf diese Frage ist wahrscheinlich eine Antwort aus der Juristerei. Es kommt drauf an. Ich denke, es kommt drauf an, mit welchen Äußerungen oder mit welchen Äußerungen außerhalb der Kunst der Künstler aufgefallen ist, würde man sagen. Und inwiefern die Aussagen, die diese Person getätigt hat, gesellschaftliche Relevanz haben auch. Kontroverse Ideen per se, es kommt ganz auf die kontroverse Idee an, wie schon gesagt, auf die Qualität der kontroversen Idee.
Ich trenne sie nicht, den Künstler und die Kunst. Ich finde es ganz, ganz schwierig und ich muss sagen, bei mir kommt auch ein fahler Beigeschmack mit. Ich kann die Art der Kunst nicht genießen, wenn ich weiß, aus welchem Antrieb und mit welchen Hintergründen es entstanden ist. Man muss sich dann aber auch gleichzeitig vor Augen führen, was würde passieren, wenn alle Kunsteinrichtungen des Landes oder Europas Kunst abhängen würden, die problematisch ist oder auch von Personen, respektive meistens Männern, entstanden ist, die natürlich in irgendeiner Form tatsächlich Übertritte von anderen und Gefährdungen von anderen in Kauf genommen haben, um ihre Kunst zu machen. Und da sprechen wir noch gar nicht von kolonialer Aneignung oder auch Kunst, die im Besitz von Museen ist, die vielleicht gar nicht dahin gehört, weil sie auf eine Art und Weise an sich gerissen wurde. Also das ist, glaube ich, ein einfach europaweites oder auch eurozentristisches Problem, was den Kunstmarkt anbelangt. Aber ich finde es natürlich wichtig, die Frage aufzuwerfen und sich vorzustellen, krass, da würden vielleicht nur noch ein paar Bilder übrig bleiben und wir würden durch leere große Ausstellungsräume gehen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass man den Menschen, denen man die Kunst vermittelt, mehr Kontext gibt. Was sehe ich da? Wer ist das?
Ja, ich glaube, Kontext ist vor allem das, was vor allem in der bildenden Kunst eigentlich sehr wichtig ist. Was ich allerdings auch ablehne, ist, und dazu neigen manche Menschen einfach, jemand, wo dann der Zeitgeist auch eher so durch neue Erkenntnisse etc. ist, darauf hinweist, dass die Person halt Dinge gemacht hat, die nicht so gut waren. Dass man dann versucht, die Person aus so einem kunsthistorischen Kontext so ein bisschen seinen Beitrag für die jeweilige künstlerische Darstellung, die er hatte, dann kleinzureden. Ich denke, das muss halt auch nicht sein. Ich denke, es klingt jetzt ein bisschen für viele nicht so nett, aber jemand kann ein guter Künstler und ein schlechter Mensch sein.
Ja, ich finde, die Frage ist nur natürlich, was bewertet man stärker oder was setzt man in den Vordergrund und wie viele gute Künstlerinnen gibt es, die auch gute Menschen waren und gar nicht die Möglichkeit hatten, weil sie halt unterdrückt waren.
Eben, da schließt ja auch so ein bisschen dieser Geniekult mit ein, so dass man Künstler eigentlich absolut ganz oft überhypt und als quasi absolute Übermenschen auch ab einem gewissen Punkt sieht. An dieser Stelle möchten wir auf unsere Narzissmus-Episode hinweisen. Da haben wir tatsächlich dieses Phänomen anhand von Feuerbach uns angenommen.
Absolut. Und Picasso. Und wie sie alle heißen.
Wie sie alle heißen, genau.
Jedenfalls aber zurück zu Baselitz. Unser Kollege heute vor uns mit dem Werk. Und wir haben ja schon gesagt, er provoziert gern. Er ist auch vorne mit dabei, seinem Protest kundzutun.
Und dieses Phänomen, ich glaube, davon sind wir alle betroffen, das ist das sogenannte Ragebaiting. Interessanterweise gibt es Studien, die darauf hinweisen, dass es zwei Arten von Content gibt, welcher Nutzer dazu anregt, Content zu schauen und damit zu interagieren. Das eine, das ist jetzt erstmal nicht so wirklich schlimm, ist Content, welcher uns auf irgendeine Art und Weise emotional berührt. Das andere hingegen ist Content, welcher uns auf irgendeine Art und Weise irritiert. Und das ist doch interessant. Wie oft erwischen wir uns denn eigentlich selber dabei, dass wir Content schauen bei etwas und uns denken, was ist das denn für ein Müll? Oder was redet der denn da oder die da? Und das finde ich eigentlich so spannend, so dass dies so die beiden Arten von Content sind, die uns dazu führen, dass wir eigentlich weiterschauen, weil auf eine gewisse Art und Weise berühren ja beide eigentlich unsere Emotionen. So die einen auf so eine eher positive Art und Weise und die anderen auf so eine negative Art und Weise. Und im Rahmen von Ragebaiting ist es eigentlich so, dass man wirklich bei der Contentgestaltung darauf anlegt, bei den Menschen diese Wut einfach zu kanalisieren, so dass sie wirklich mit dem Content auch agieren. Also sprich, es gibt Content Creator da draußen, die quasi wirklich darauf setzen, dass du und dass ich wütend über Content werden und damit interagieren. Und hey, ich möchte das jetzt auch nicht alles pejorativ und schlecht irgendwie darstellen oder so. Es ist, wie es ist erstmal. Aber das Interessante ist ja, dass die Algorithmen auf den verschiedenen Plattformen pushen halt diesen Content. Die pushen diesen Content. Also umso eher du damit interagierst, und es ist der Plattform egal, ob du das gut, schlecht findest oder ob das dich das irritiert. Es wird einfach gepusht. Und das darfst du halt auch nicht vergessen, wenn du mit dem Content interagierst.
Was ich schon spannend finde, wenn man auch in so Kommentarspalten schaut und dann merkt, wie die Leute sich darüber aufregen, der Aspekt davon, dass ja das auch so ein Hinweis auf sozial erwünschtes und unerwünschtes Verhalten ist. Also auch wenn wir über andere lästern und uns über andere aufregen, wenn wir uns, weiß ich nicht, zusammentun, eben in diesem U-Bahn-Waggon und sagen so, schau dir den an, was ist mit dem oder was ist mit ihr? Das hilft uns Menschen, uns gegenseitig zu signalisieren, was ist die gesellschaftliche Norm und wer weicht davon ab und warum ist das nicht okay? Und im digitalen Raum finde ich es natürlich nochmal spannender, und das kann man gut oder schlecht betiteln, ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, dass es alles ungefilterter ist und es wird nochmal wie in so einem Brennglas vergrößert, wo diese Irritation auch als sozial unerwünschtes Verhalten kommentiert wird und ein Ausschluss bzw. eine Abwertung der Personen auch stattfinden kann.
Definitiv. Es ist ein bisschen ähnlich wie Gossip, und Gossip hat ja auch so ein bisschen eine gewisse soziale Funktion innerhalb sozialer Gruppen. Und wenn man dann diesen Content, welcher einen irritiert, auch noch teilt mit seinen Freunden und sagt, oh, guck mal, dies, das, bla bla bla, ist das natürlich auch schon so eine Art soziale Interaktion, die man halt über diesen Content führt. Und ich finde das als Phänomen eigentlich super spannend, dass dann so etwas quasi so Verbreitung findet und dass da manche Leute halt auch wirklich gewitzt genug sind und das für sich nutzen, weil es gibt wirklich viele Creator, die wirklich daraus kapitalisieren.
Also festzuhalten ist wahrscheinlich, es gibt natürlich diese Provokation, und ich finde, Provokation hat für mich so Giftzwerg-Charakter. Also was ist auch das Gehalt von Provokation? Gibt es da irgendeinen Mehrwert oder ist das auch einfach nur herumsticheln und schauen, welche Landmine aufgeht? Und in Wirklichkeit bin ich eher ein Fan von nachhaltigeren Methoden, mit Wut und Frustration umzugehen. Und das Wort klingt sehr ähnlich, aber hat einen ganz anderen Effekt. Ich möchte auf den Protest hinaus, den wir ja heute auch schon mal gestriffen haben, und da nochmal genauer hinschauen, was Wut eigentlich auch wirklich bewegen kann. Denn all die großen Veränderungen auch, die aus Minderheiten heraus entstanden sind oder die aus einer Unterdrückung heraus entstanden sind, haben als Ursprung eine Wut oder Entrüstung über eine Situation gehabt. Und wir haben zu meiner großen Freude eine meiner Lieblingskünstlerinnen aus der Sammlung der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe als letztes Bild mit dabei. Eine coole Zeichnung von Käthe Kollwitz, zwei Frauen. Und warum ich Käthe Kollwitz sehr cool finde, ist, weil sie für ihre Schaffenszeit, nämlich die Zwischenkriegszeit, sehr viel am gesellschaftlichen Wandel interessiert war und ihre Darstellungen auch einen Aufschrei gezeigt haben mit den Dingen, die sie empört haben und die sie wütend gemacht haben. Und wir wissen von Käthe Kollwitz, dass die eigentlich aus so einer bisschen privilegierteren Position heraus sich sehr bewusst dafür entschieden hat, die Menschen abzubilden, die es in der Zeit schwerer getroffen hat. Wir sehen auf dieser coolen Zeichnung auch zwei Gesichter von Frauen, die ja einen verzweifelten, ausdruckslosen, vielleicht sogar abwesenden Gesichtsausdruck andeuten. Die eine hat den Blick ganz abgewendet. Bei der anderen fällt mir auf, dass sie nicht mal ein Innenleben in den Augen hat. Man sieht keine Pupillen, als wäre so das Leben aus ihr rausgewichen. Und natürlich sind die Bilder aus der Reihe, manchmal haben die so einen deprimierenden Charakter mit den schwarzen Strichen und es ist auch immer so eine unvollständige Darstellung. Aber auf einer politischen Ebene, muss ich sagen, und auch auf einem moralischen Standpunkt, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass es diese Werke gibt und dass Käthe Kollwitz so bemüht war, mit dem, was sie zur Verfügung hatte, aufzuzeigen, was da in der Zeit falsch gelaufen ist.
Das künstlerische Schaffen von Käthe Kollwitz macht sie bis heute zu einer der national und international bekanntesten Künstlerinnen Deutschlands. Das Leben und Werk der Künstlerin sind eng mit den politisch-historischen Entwicklungen Deutschlands verbunden. Die Grafikerin, Malerin und Bildhauerin Kollwitz erlebte beide Weltkriege. Die Umstände und das Leid der Zeit schlagen sich in ihren Arbeiten nieder. Kollwitz wollte in ihrer Zeit wirken und galt als fortschrittliche, politisch engagierte und feministisch orientierte Künstlerin. In Kollwitz' Werken wie der Kohlezeichnung »Zwei Frauen« aus der Sammlung der Kunsthalle Karlsruhe stellte sie die einfache Bevölkerung in ihren Alltagssituationen dar. Dabei vermittelt Kollwitz den Betrachtenden emotionale Grunderfahrungen wie Liebe, Nähe, Glück, Vertrautheit, Angst, Verzweiflung, Wut, Hass, Schmerz oder Trauer. Ihre Kunst bezieht Stellung und hinterfragt soziale, politische, religiöse oder auch moralische Umstände. Dies war den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge, die Kollwitz 1933 zum Austritt aus der Preußischen Akademie der Künste zwangen. Dort wurde sie zuvor als erste Frau zum ordentlichen Mitglied und als Professorin ernannt. Grund für Kollwitz' Entlassung an der Akademie war unter anderem ihr Einsatz für den Zusammenschluss der linken Parteien. Doch entgegen der Hoffnung des NS-Regimes verschwand Kollwitz nicht aus der öffentlichen Wahrnehmung. Ihre Arbeiten erfuhren weiterhin Aufmerksamkeit und große Wertschätzung.
Ich muss sagen, für mich ist es gar nicht mal so einfach, die Emotion aus dem Bild rauszulesen. Ganz einfach, weil ich denke, dass da einige Emotionen mit im Spiel sind. Was mich aber irgendwie doch sehr berührt, ist diese Trauer und diese Leere, die da irgendwie ist und ein bisschen auch Hoffnungslosigkeit, die ich da ein bisschen raussehe, die mich doch irgendwie sehr berührt. Und wir reden jetzt ja eigentlich im Rahmen von Wut auch davon, dass Wut zu einigen positiven Dingen ja auch beitragen kann. Wir haben ja zum Beispiel verschiedenste Protestbewegungen gerade auch angesprochen. Wut kann allerdings nicht nur zu positiven oder zu Veränderung jeder Art in Form von Protestbewegungen etc. führen. Wut kann auch für uns persönlich doch eine Möglichkeit und vielleicht sogar ein Tool sein, ein Werkzeug sein, positive Dinge in unserem Leben zu schaffen oder Dinge neu zu schaffen, Dinge zu verändern. Wut ist für viele Menschen ein Anreiz dazu, sich auch wirklich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das ist dann wirklich tatsächlich auch eines der Best Cases. So, wenn man die Wut nicht einfach nur hinnimmt und in der Wut quasi einfach nur badet, sondern indem man die Wut auch wirklich so als einen Ausgangspunkt dafür nutzt, um sein eigenes Leben zu reflektieren, um seine eigenen Werte zu reflektieren, um die Situation, in der man gerade ist, zu reflektieren vielleicht. Und vielleicht gar neue Grenzen für sich zu setzen oder ja, vielleicht auch seine eigenen Werte so ein bisschen zu challengen. Und dazu kann Wut auf jeden Fall ein sehr guter Anreiz sein.
Ich komme ja aus Österreich. Ich weiß nicht, ob es die Zuhörenden schon bemerkt haben an der ein oder anderen Formulierung. Und wir sind eine Nation, das ist in unseren Adern zu raunzen. Also wirklich auch sich über Dinge zu beschweren, zu sagen, wie schlimm alles ist, wie anstrengend, alle sind so gemein, alle sind so deppert. Und das Problem ist, dass wir in unserer Kultur, der österreichischen Raunskultur, selten lernen, aus dieser Frustration Taten sprechen zu lassen. Alles ist uns passiert, alles ist sehr, sehr passiv. Und Das, was du sagst, finde ich total wichtig, weil ich finde, Wut kann so ein Punkt sein, den man ausbaden muss und der einen auch irgendwann an eine Spitze treibt, wo man das Gefühl hat, da muss ich jetzt wirklich was verändern. Also ob das jetzt die Jobsituation ist, wo ich irgendwie ständig mit solchen Kabeln, mit so einem Hals nach Hause komme und am liebsten irgendwie, sobald ich die Tür zumache, zum Schreien beginnen will, weil mir der Kollege so am Arsch geht oder der Chef anstrengend ist oder die Kundinnen mich nerven. Und das kann aber auch irgendwie eine Beziehung sein, in der ich mich immer wieder ärgern muss, wenn meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Das kann ein Wohnort sein, in dem ich mich einfach nicht wohlfühle und wo ich mir denke, boah, jedes Mal, wenn ich da im Gasthaus sitze, reden die so einen Blödsinn daher. Und die Entscheidung zu treffen, ich entziehe mich aus diesen Kreisen, ich suche mir einen anderen Job, ich beende diese Beziehung, da kommen wir wieder in die Selbstwirksamkeit. Und wie wir wissen in der Psychologie, Selbstwirksamkeit non plus ultra, um ein cooles Leben zu haben.
Ich weiß ja nicht, ob es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer raushören, aber ich bin ja tatsächlich türkischer Abstammung und musste gerade feststellen, dass Türken und Österreicher doch mehr gemeinsam haben als gedacht. Und ja, hinsichtlich der Selbstwirksamkeit sei gesagt, dass Selbstwirksamkeit wirklich ein sehr wichtiger Faktor sein kann, wie man sich in wirklich verschiedensten Kontexten einfach besser fühlen kann, besser agieren kann. Und ich finde, das ist eines der besten psychologischen Konzepte überhaupt, muss man sagen. Also wenn mich jemand fragen würde, nenn mir ein psychologisches Konzept, was mein Leben verbessern könnte, würde ich sagen, hey, Selbstwirksamkeit könnte das vielleicht sein. Und Selbstwirksamkeit erleben wir oft tatsächlich ja nicht nur, indem wir Dinge aktiv jetzt in der Welt gestalten, also aktiv wirklich etwas tun, sondern indem wir tatsächlich auch ja, in unserer eigenen Gedanken- und Gefühlswelt arbeiten. Also sprich, indem wir dann zum Beispiel merken, okay, in mir kommt jetzt gerade die Wut hoch. Früher wäre ich vielleicht an die Decke gegangen, hätte vielleicht was kaputt gemacht oder so und wäre irgendwie ziemlich sauer gewesen. Wenn man dann merkt, dass man mit der Zeit es einfach schafft, sich selbst so zu regulieren, dass man in diesen Situationen doch irgendwie sehr kontrolliert bleiben kann und besser agieren kann, das ist, glaube ich, eines der besten Erlebnisse, die Menschen überhaupt haben können. Und das ist, glaube ich, auch sehr viel wert, dass man Selbstwirksamkeit nicht nur jetzt dadurch sich aneignet, indem man Dinge aktiv draußen tut, auch indem man auch etwas in sich selber tut, indem man seine eigenen Gefühle und Gedanken reguliert und dann einfach besser in der Welt agieren kann. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn es um Selbstwirksamkeit im Kontext von Emotionen geht.
Und diese Emotionen, die wir heute alle hochkochen haben lassen, gemeinsam, würden wir jetzt noch gerne mit euch gemeinsam sortieren. Also, Can, was glaubst du, wie soll man, ich, du, mit Wut umgehen?
Der Umgang mit Wut ist ja, wie wir im Laufe dieser Episode festgestellt haben, oft sehr kontextabhängig. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir in keiner lebensbedrohlichen Situation oder so sind und dass es eher doch hinderlich wäre oder es uns eher vielleicht sogar schaden würde, diese Wut einfach wirklich freien Lauf zu lassen, auch wenn sich das manchmal gut anfühlen mag. In dem Fall geht es tatsächlich darum, mit dieser Wut einen gewissen Umgang zu finden.
In Kissen schreien.
Ja, es
die
kann
beste
wirklich
Freundin
was,
anrufen.
Es kann ja wirklich was Körperliches sein. Und worüber wir jetzt auch gar nicht gesprochen haben, weil das schon ein gewisses Fass wäre. Es gibt ja durchaus Ansätze wie zum Beispiel meditative Ansätze, Atemübungen, Achtsamkeitsübungen etc. Und es hat sich tatsächlich gezeigt, dass diese Übungen uns auch helfen können, Wut zu reduzieren. Was viele ja auch ganz gerne machen, wenn sie wütend sind, ist ja zum Beispiel Joggen gehen oder Fahrradfahren, quasi Sportarten zu unternehmen, welche eher so unser Erregungsniveau steigern. Also nochmal, um das zusammenzufassen, Meditation, Atemübung, Achtsamkeitsübung sind Dinge, die unser Erregungsniveau reduzieren. So etwas wie Fahrradfahren oder Joggen wäre etwas, was unser Erregungsniveau steigert. Und es hat sich eigentlich auch in einigen Studien auch gezeigt, dass Dinge, die unser Erregungsniveau steigern, eher jetzt nicht dazu führen, dass die Wut reduziert wird. Sie können durchaus dazu führen, dass wir uns im Großen und Ganzen trotzdem besser fühlen. Aber hinsichtlich der Wut scheinen sie jetzt keine große Veränderung zu bringen. Also im Großen und Ganzen kann man hier herausgehend sagen, dass man irgendwie für sich einen Umgang damit finden muss, wie man diese Wut regulieren kann. Das kann natürlich auch über körperliche Übungen sein, aber eigentlich sollte es hauptsächlich darüber auch ablaufen, dass man anhand seiner eigenen Gedanken einfach dementsprechend halt auch mit viel Übung über einen gewissen Zeitraum auch runterregulieren kann. Und an der Stelle muss auch gesagt werden, wenn uns das nicht allzu leicht fällt und wir merken, dass dies unsere Funktionen im Alltag auch einschränkt, ist es vielleicht auch angebracht, dass wir uns auch, ja, vielleicht professionelle Hilfe suchen in Form von Psychotherapie oder dergleichen. Also das ist auch eine Sache, über die wir vielleicht auch wenig bis gar nicht gesprochen haben jetzt in dieser Folge. Aber ja, in dem Moment, in dem Wut dafür sorgt, dass wir in unserem Alltag nicht normal funktionieren, ist es eigentlich an der Zeit, uns wirklich professionelle Hilfe zu holen.
Und solange man noch einigermaßen funktioniert, ich mache das oft, dass ich meine Freundin anrufe und sage, können wir kurz Safe Space machen? Und dann sagt sie ja. Und dann ist alles erlaubt zu sagen. Und dann sage ich manchmal urschiere Schimpfwörter und sage wirklich Dinge, die ich nie ernst meinen und irgendwie auch jemand anderem gegenüber sagen würde. Aber es tut manchmal so gut, die Sachen auszusprechen. Es ist manchmal so wichtig, einfach nur die Dinge stehen zu lassen und von jemandem gehört zu haben, wo man weiß, dass die Person einen nicht dafür verurteilt oder auch dann nicht schlecht von einem denkt, weil wir alle haben einfach auch diese Ideen und diese Gedanken im Kopf.
Definitiv. Und über solche Dinge zu sprechen, solche Dinge auch auszusprechen, das kann so befreiend sein. Worüber wir auch wenig sprechen, ist, dass in dem Moment, in dem wir Dinge eigentlich aussprechen, wir diese Dinge...
Verlieren sie an Schlagkraft.
Erstens das, sie verlieren an Schlagkraft, aber wir... Die Gedanken, die wir haben, also um es jetzt ganz salopp auszudrücken, in dem Moment, in dem wir darüber sprechen, speichern wir sie auch anders ab. Mhm. Also sprich, eine Sache, die uns früher sehr belastet hat, in dem Moment, in dem wir darüber sprechen, verliert das irgendwie an Gewicht und dann speichern wir diesen Umstand auch anders ab. Also dieser Umstand wird in unserem Gehirn anders dargestellt, als es sonst dargestellt werden würde. Und das ist eigentlich auch eine tolle Sache. Darüber sprechen ist natürlich auch eine tolle Ressource, die man hat.
Dass unsere heutige Gesellschaft Wut als Emotion, als negativ oder positiv färbt, auch geschlechterabhängig, haben wir heute gehört, aber auch kontextabhängig, ist natürlich auch die Konsequenz daraus, dass generell Emotionen und Emotionsregulation wenig Beachtung auch im Aufwachsen findet. Deswegen, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass man auch hier einen offenen Zugang damit pflegt, dass man ja auch vielleicht, wenn wir schon beim Thema sind, sich in der Kunst, in der Kultur umschaut und auch sieht, wie viele verschiedene Formen der Auseinandersetzung mit Wut es auch geben kann. Und dass Gesellschaften und Kulturen sich diesbezüglich auch verändern können.
Definitiv. Und das ist ja eigentlich auch so das Spannende. Also der Umgang mit Wut und verschiedenen Emotionen an sich sind ja auch irgendwo der Spiegel der Gesellschaft. Welche Dinge in einer Gesellschaft als, sagen wir mal, erwünscht angesehen werden oder weniger erwünscht angesehen werden und etc. Und da kann man sich natürlich im Rahmen dessen die Frage stellen, wo man selbst im Rahmen dieser Debatte eigentlich auch steht und welchen Standpunkt man da eigentlich auch vertritt.
Dass Wut ein wichtiger Antrieb für Veränderung sein kann und dass Wut auch ein Katalysator ist, das Benzin in unserer Karosserie, um von A nach B zu kommen. Was für eine Metapher, habe ich mich gerade drüber gefreut. Das ist, glaube ich, auch schon wichtig herauszustreichen. Also wir wollen hier weder das eine noch das andere schwarz oder weiß darstellen, weil so ist das Leben einfach nicht. Und es hilft manchmal auch, die Perspektive zu wechseln und Wut vielleicht auch als etwas zu verstehen, das einen anschiebt. Und wenn man sich manchmal fragt, wie man es verhindern kann, sich so auch aus der Fassung bringen zu lassen mit Wut, ist natürlich in dem Moment immer schwierig, sofort irgendwie zu reagieren. Und um bei meiner Metapher zu bleiben, wenn man ohne Führerschein mit dem Auto durch die Gegend fährt und angefahren wird, dann hat man wahrscheinlich weniger Möglichkeiten und Ideen, wie man reagieren kann, als wenn man den Führerschein macht, regelmäßig mit dem Auto fährt und dann fährt einem jemand rein und dann hat man irgendwie auch die Möglichkeit zu reagieren. Also man selber ist das Auto, die Wut ist der Führerschein und der Auslöser ist jemand, der uns reinfährt.
Das ist wirklich eine tolle Metapher. Und in solch einem Kontext ist es, denke ich mal, wichtig, dass wir uns erstmal klar werden über die jeweilige Situation, in der wir uns da gerade befinden. Und uns tatsächlich auch gedanklich mit diesen jeweiligen Gefühlen und Emotionen, die wir da haben, auch beschäftigen. Und mit vielen psychischen Domänen, also zum Beispiel mit der Emotionsregulation, aber auch mit vielen weiteren Dingen. Es ist wirklich Übungssache. Warum akzeptieren wir denn eigentlich, dass wir für viele sportliche Fähigkeiten, für viele künstlerische Fähigkeiten, für alles mögliche Übung brauchen, aber um mit unserer eigenen Psyche klarzukommen, eigentlich keine Übung brauchen? Also wir gehen irgendwie alle davon aus, dass wir damit irgendwie geboren sind und damit jetzt erstmal den perfekten Umgang beherrschen, aber so ist es nicht. Also auch unsere Emotionen zu kontrollieren und zu regulieren, ist eine Frage der Übung. Und ich denke, das ist eine Sache, über die kaum jemand spricht.
Und ihr, sprecht ihr über Wut vielleicht nach dieser Folge häufiger? Wir würden es euch wünschen. Und uns wünschen wir, dass ihr uns weiterempfehlt, dass ihr über unsere Themen sprecht, über die Bilder nachdenkt und uns 5 Sterne hinterlasst.
5 Sterne wären super.
Wir sehen uns nächstes Monat wieder auf der Kunstcouch.
Auf bald.
Das war die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit dem Psychologen Gian Isiapar und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Dann schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.